Da habe ich viel zu viel Technik in der Hand. Muss das gleich ändern. Ich muss noch was ändern. Ja, kannst die Aufnahme gerne starten. Schon die erste Folie. Die Spannung steigt. Da steht nämlich was ganz Krasses drauf. Vom Echtsein. Oh, ich habe so lange überlegt, was schreibe ich in diese Beschreibung vom Gottesdienst, welchen Titel nehme ich, weil so viele Themen das Ganze irgendwie umfasst. Und ich habe euch ja geschrieben in der App, dass es um Wahrhaftigkeit auch gehen wird heute, also um Echtsein. Die Frage, wer sind wir eigentlich, wenn wir uns nicht über Leistung oder Besitz oder Beliebtheit definieren? Und eigentlich geht es auch um geistliche Reife und emotionale Reife. Genau. Und wir starten mal rein. Ich lese euch erstmal ein paar Bibelverse vor. Epheser 4, 21 bis 24. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist. Ihr habt ja in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt, denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen. Noch ein Bibelvers. 2. Korinther 5, Vers 17 bis 18. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. Diese Verse habt ihr hoffentlich schon öfter gehört, dass ihr, wenn ihr euch jetzt entschieden habt, eine neue Schöpfung seid, dass etwas Neues begonnen hat. Und leben wir wirklich so, dass wir neu sind? Ich möchte heute sehr radikal ehrlich sein. Und ich würde euch bitten, einfach mitzudenken, bitte nichts laut sagen. Es geht ja nicht darum, irgendwie Menschen schlecht zu machen, Situationen hochzuholen, die negativ sind. Aber ich möchte euch bitten, mal zu überlegen, welche Menschen fallen euch ein in eurem Leben bisher? Christen, die euch begegnet sind, wo ihr denkt, oh, das war irgendwie ins Klo gegriffen, wie der sich verhalten hat. Oh, dieser Mensch mit seinem Charakter total daneben. Oh, dieser Mensch mit seinen Entscheidungen ganz schlecht, hat nichts mit Jesus zu tun. Ich denke, jedem von euch fällt was ein. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele von mir. Ich habe erlebt, dass Christen sehr krass streiten und sich nicht versöhnen. Ich habe erlebt, dass Christen andere Christen ausgrenzen oder auch Nicht-Christen ausgrenzen, weil sie irgendwas falsch gemacht haben, weil sie einen Fehler gemacht haben oder man sie nicht verstanden hat. Ich habe erlebt, dass Christen andere Christen verurteilen und ablehnen, weil sie etwas anders sehen, zum Beispiel, ob man Alkohol trinken darf oder nicht. Ich habe erlebt, dass junge Menschen, die plötzlich schwanger geworden sind, aus einer Gemeinde ausgestoßen wurden. Ich habe erlebt, dass Menschen, die Gaben haben, versucht haben, heilig zu leben, ihre Dienste nicht mehr ausführen durften, als rauskam das XYZ. Ich habe in christlichen Familien erlebt, dass christliche Männer ihre christlichen Frauen und Kinder schlagen. Ich habe Alkoholsucht mitbekommen, ich habe Gewalt, wie gesagt, mitbekommen, ich habe Eifersucht und Zorn und Hochmut und Demut, also falsche Demut, also wie man sich super krass klein macht und nicht raus kann aus dem System erlebt. Ich habe mitbekommen, dass Menschen in Süchten drinstecken, ob es Alkohol ist, ob es Pornografie ist, ob es Geltungssucht ist, ob es Stolz ist. Also wir können im Großen und im Kleinen denken, also es gibt so viel, was nicht gut läuft. Vielleicht könnt ihr euch auch an Leiter erinnern, wo ihr denkt, ei, da ist was schiefgelaufen. Da hat jemand keinen guten Umgang gepflegt mit mir, mit jemand anderem. Da hat jemand nicht einen Konflikt gut gelöst, obwohl er eigentlich dies, das, jenes können sollte. Das ist eine Realität. Und ich habe es satt, so zu tun, als ob wir in der Kirche besser wären. Nur weil Jesus uns errettet hat, als ob wir dann alles richtig machen. Und das Thema ist mir ein Herzensthema, weil ich immer noch Schritte gehe und wachse und heilen muss, so wie ihr alle auch wahrscheinlich, weil ich immer noch mittendrin stecke, eine neue Schöpfung zu sein und das zu leben, die Kultur des Himmels zu lernen. Was heißt es denn wirklich, einen Lebensstil der Liebe zu pflegen, einen Lebensstil der echten Versöhnung, einen Lebensstil, der wahrhaftig ist? Und wahrhaftig heißt nicht, ich klatsche jedem meine Meinung offen ins Gesicht. Wahrhaftig heißt nicht, ich sage dir einfach die Wahrheit, was ich denke, einfach so rein, egal wie es dir damit geht, egal ob du vielleicht eine andere Sicht haben könntest oder noch eine andere Wahrheit drüber stehen könnte, das heißt es nicht. Und deswegen bitte ich euch heute mit Gnade auf dieses Thema zu gucken, weil wir haben echt viel verbockt, aber wir können zu Jesus kommen und die Dinge anders machen. Und ich wünsche mir eine Kirche, die echt ist und wo Menschen ankommen können und heil werden können und die einen echten Jesus kennenlernen und die echte Veränderungen erleben und die nicht daran scheitern, ein heiliges Bild zu malen von sich, was sie gar nicht sind. Ich habe auch dieses Bild gehabt im Profil von dieser, also vom Gottesdienst, das war so ein Eisberg. So, in der Spitze sieht man, oh, das tolle Ich, was ich anderen zeige, und der riesen Eisberg drunter, unter Wasser, das tolle Ich, was die anderen nicht sehen. Und manchmal haben wir Angst, dass dieses tolle Ich unter Wasser, was so riesig ist, eher ein ganz schreckliches und schlechtes Ich ist. Und ich will euch heute ermutigen, zu glauben und zu erleben, dass das, was unter dem Eisberg ist, auch das von Gott geliebt und errettet ist. Und dass es sozusagen transformiert werden kann in ihm, durch das Kreuz. Ja. Und falls euch Leute einfallen, ne, aktuell so von den ganzen kleinen Impulsen, wo ihr merkt, da ist euer Herz vielleicht noch sehr, weiß ich nicht, euer Herz verkrampft, euer Herz hat einen Stich, euer Herz tut weh. Das sind Menschen, wo ihr nochmal reinschauen könntet mit Gott, was es mit euch macht. Und das heißt nicht, sofort zu vergeben, sondern wir gucken gleich, was man so braucht, wenn da Dinge Aufmerksamkeit suchen. Das hier sind die Früchte des Heiligen Geistes aufgelistet, nach Galater 5,22. Einmal die Hoffnung für alle Übersetzung und dann von The Message. Ehrlich gesagt kenne ich The Message gar nicht persönlich als Übersetzung, aber die war hier drin in diesem tollen Buch von Peter Scassero, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Und ich habe das jetzt einfach mal geklaut. Ihr wisst Bescheid. Und ich fand das ganz toll, weil wir werden das jetzt mal kurz durchgehen. Diese einzelnen Früchte des Geistes, die wir im Laufe unseres Christenlebens hoffentlich entwickeln, was heißen die denn eigentlich? Wir reden so oft von denen, Friede, Freude, Langmut, Sanftmut und so, ganz nett, tralala. Aber was heißt es denn wirklich in unserem Leben? Wir schauen uns das mal an. Wenn da steht Liebe, könnte man es übersetzen als Zuneigung für andere. Freude, überschwängliche Freude am Leben. Frieden, Gelassenheit. Geduld, der Wille, Dinge durchzustehen. Freundlichkeit, von Herzen kommendes Mitgefühl. Güte, die Überzeugung, dass Menschen und Dingen eine grundlegende Heiligkeit zukommt. Treue, Versprochenes zuverlässig einhalten. Besonnenheit, frei sein von dem Bedürfnis, etwas im Leben erzwingen zu müssen. Selbstbeherrschung, die Fähigkeit, unsere Energien weise zu lenken und einzuteilen. Schaut euch das mal in Ruhe an und prüft mal für euch, wo ihr so eigentlich gerade steht. Wie ist denn so eigentlich euer Maß an Liebe, an Freude, Frieden, Geduld mit dieser Übersetzung sozusagen präsent in eurem Leben? Wie sehr ist das da? Wo habt ihr vielleicht wirklich auch Stärken? Wo sind richtig Früchte gewachsen? Wo ist vielleicht noch ein bisschen Zuwendung für das Pflänzchen nötig von Gott, von euch, dass die Frucht wachsen kann? Also ich kann von mir sagen, ich bin ganz selten richtig krass gelassen. Und mich hat der Punkt überschwängliche Freude am Leben sehr getroffen, weil ich das seit fast 2 Jahren sehr wenig überschwängliche Freude erlebt habe. Und ich habe echt gemerkt, Woran können denn andere Menschen sehen, dass Jesus in mir lebt? Wirklich sehen, nicht weil ich ihnen das sage und sie mit Bibelversen zuknalle über meinen WhatsApp-Status, sondern weil sie mich als Mensch wahrnehmen. Und ich finde, dieses Thema ist ein super zerbrechendes Thema, weil man sich der Realität stellen muss. Man muss sich der Realität stellen, wo man noch nicht fähig ist, Konflikte gut zu klären, wo man noch nicht fähig ist, Beziehungen gut zu führen, wo man sich selber angucken muss und feststellen muss, Mist, ich bin nicht so, wie ich gerne sein würde. Ich kann euch ein Beispiel erzählen, das ganz frisch ist. Ich war bei einer Feierlichkeit vor kurzem mit meinem Partner und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so richtig heftig Eifersucht erlebt. Und man könnte von außen sagen, total sinnfrei, weil faktisch ist nichts passiert, dies, das. Aber das Gefühl war total real. Und ich habe ungefähr, also es war eine sehr lange Feier, ich habe immer wieder versucht, auf Toilette zu gehen und zu beten, um meine Emotionen zu verändern. Um gut mit diesen Menschen dort umzugehen, mit denen ich da feiere. Und ich habe einfach gemerkt, ich scheitere daran. Ich kann nicht ehrlich freundlich zu dieser Person sein. Ich kann nicht ehrlich freundlich sagen, egal was ist, du bist voll geliebt und ich mag dich. Oh, und es war eine schreckliche Feier für mich. Da waren noch andere Sachen, wo ich gemerkt habe, ich fühle mich so gar nicht nach Feiern. Ich fühle mich nicht nach Tanzen. Alle freuen sich auf das neue Jahr. Ich kann nicht sagen, oh, frohes neues Jahr. Es ist nicht echt. Wenn ich das sagen würde, was ich wirklich denke, hätte ich aber Angst, dass die anderen was doof finden an mir, dass die mich ablehnen und so. Also da kommt diese ganze Maschinerie in Gang. Und ich wette, dass ihr das kennt. Dass ich damit nicht alleine bin, mit diesen Gedanken und Gefühlen. Chaos. Bin ich nicht, danke. Und ich mache schon Seelsorge und kriege Seelsorge. Und das ist ja das Ding. Ich rede so oft von Emotionen und Heilung und so. Und ich stecke selber mittendrin. Und ich habe dann mit meinem Partner drüber gesprochen, das war wertvoll. Ich habe mit Gott drüber gesprochen, das war wertvoll. Dann hatte ich nochmal eine Seelsorgeeinheit, weil ich gemerkt habe, ich komme da nicht voran, es hält mich fest. Ich habe die ganze Zeit das Ding, ich muss besser sein, ich muss es besser hinkriegen. Und dann hat es Klick gemacht. Weil erst einmal Schritt 1 war, erkenn an, dass dieses Gefühl da ist. Erkenn an, dass du eifersüchtig bist. Ja, ganz einfach, habe ich allen anderen schon gesagt in meinen tollen Lehreinheiten. Bei anderen Emotionen kann ich das, aber bei der Eifersucht, die mir noch recht neu war, habe ich gemerkt, okay, anerkennen, ich darf so fühlen, ich darf einen Schmerz haben, ich darf eine Frustration haben, was nicht heißt, ich darf mich doof verhalten, aber erst einmal sehe ich das an. Und Gott hat mir sehr klar gemacht, dass ich versucht habe, dieses Gefühl zu verdrängen, weil es ja nicht gut ist. Oder wenn ich mich jetzt so und so verhalte, ist das ja nicht gut. Und ich musste immer wieder an dem Punkt, halt stopp, es hat eine Berechtigung in mir, was hängt dran, was steckt dahinter. Und dann kann Gott kommen, also die Emotion hat auch enorm an Wucht verloren durch diese Auseinandersetzung mit ihm, ja, das ihm hinhalten, ihm sagen, ich finde die doof, es hat mir so aufgeregt, das war so schrecklich. Also, und das ist ja der Unterschied, ich bin zu Jesus gegangen damit. Und es geht nicht darum, allen Menschen zu erzählen, wie schlecht alles ist und wie doof alle Menschen sind, zu ihm zu gehen und nicht nur dich zu beschweren, sondern das anzuschauen, was in dir ist, damit er das transformieren kann. Und das hat viel leichter gemacht, weil, Beispiel, es kann einerseits sein, die Eifersucht ist da, okay, vielleicht aus gutem Grund, vielleicht ist da wirklich was dahinter. Ja, kann eine Option sein. Oder es zeigt mir einen Mangel in mir, was mir gefehlt hat. Und das war's. Ja, es hat mir einen Mangel gezeigt und dann ist der nächste Schritt wieder, was mache ich damit? Und mit Gott zu reden, was brauche ich denn eigentlich? Warum habe ich nicht auf mich geachtet? Ja, und dann wieder, neuer Schritt, Mut, das anzusprechen und so weiter. Es gelingt einfach nicht, wenn wir ständig unsere Gefühle wegdrücken, wenn wir Unangenehmes wegdrücken. Wenn ein Schmerz in dir hochkommt, weil du eine Person siehst, weil du an etwas denkst, schau da mal genauer hin. Wirklich. Ja? Genau. Emotionen haben eine Botschaft. Und da ist eben was zu holen und wenn wir stehen bleiben, indem wir verdrängen oder uns der Illusion hingeben, ich muss nur genug proklamieren, die Bibelstelle XY sagt ja das, ich bin frei von Angst, ich bin frei von dies, von jenem. Ja, aber das will gelebt werden. ja, ich hatte was vorbereitet, was wir jetzt nicht machen. Ich habe richtig hart gearbeitet an diesem Bild. Vielleicht mal bis später. wir gehen weiter. Wir gehen nämlich in diesen Punkt. Eine neue Schöpfung zu sein in Christus heißt nicht, dass das Alte, was wir gelebt haben, wie wir erzogen sind, in welcher Familie wir leben, welche Menschen wir so kennen, dass das alles vorbei ist. Das heißt, dass wir in unseren Umständen von Gott neu geschaffen sind und neue Möglichkeiten haben. Wir haben neue Perspektiven. Wir haben einmal die neue Grundwahrheit, dass wir geliebt sind, wertvoll, würdevoll und Möglichkeiten haben, wirklich Vergebung und Versöhnung zu leben. Und das passiert nur, wenn wir es tun, wenn wir aktiv da mit Jesus rangehen. Und das meint all diese Bereiche, Gefühle und Emotionen. Wenn ich vorher immer dachte, ich darf laut und polterhaft sein und das bin ich halt als Christ weiterhin, ist das neu geworden? Fragezeichen. Oder wenn ich denke, ich muss immer leise sein und mich unterordnen und ich darf keine lauten Gefühle zeigen, na, ist auch so eine Frage. Was sagt eigentlich Jesus dazu? Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ob wir vielleicht Angst vor Dingen haben, ob wir ein Trauma erlebt haben, ob wir Verletzungen, Enttäuschungen erlebt haben, dass wir verlassen werden, dass Menschen uns Böses tun, dass Menschen uns unehrlich behandeln, dass sie uns fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel, die kann ja trotzdem da sein und die kannst du auch immer noch erleben als Christ. Heißt nicht, dass wir alles akzeptieren müssen oder alles mit uns machen lassen müssen. Unser Gottesbild. Es kann sein, dass du Jesus kennenlernst und vielleicht hattest du vorher ein Gottesbild von einem Gott, der dir nichts Gutes will, der deine ganze Schuld immer ansieht und dir anrechnet und dann lernst du Jesus kennen, hast erlebt, ja, der macht dich frei von deiner Schuld. Und trotzdem hast du immer wieder leise dieses Ding in deinem Kopf, ich bin nicht gut genug, ich muss mehr tun, damit Gott das und das tun kann. Ich habe in der Seelsorge oft Menschen, die mir berichten, dass sie Angst vor einem Gott haben, der sie zerbricht und erdrückt. Es gibt so viele Gottesbilder, die wir haben, geprägt von Eltern, von Erfahrungen und so weiter, wo wir auch durchwachsen dürfen mit Jesus. Wie ist er wirklich? Und auch dieses Bild von einem Wohlstandsevangelium zum Beispiel kann ein Gottesbild sein. Und dann scheitern Menschen daran, dass sie nicht die Million oder die Million Dollar oder die Million Menschen errettet haben. Was ist die Realität in Christus? Wir müssen es immer wieder neu ausloten. Familie. Was haben wir gelernt, wie Familie funktioniert? Welche Rollenbilder? Wer sich wem wie unterordnet? Wer was wie machen darf oder nicht? Wie definieren wir Erfolg in unserer Familie? Welchen Partner darf ich wählen? Wie darf ich meine Kinder erziehen? So viel machen wir automatisch weiter, wie wir es gelernt haben. Heißt nicht, dass alles schlecht sein muss, aber es darf geprüft werden und durchs Kreuz gehen. Und ich merke, seitdem ich in einer Beziehung bin, wie krass geprägt ich bin. War mir vorher nicht so bewusst, wenn du so sonst so alleine durch das Leben gehst und selber Entscheidungen triffst, alleine wohnst und so, aber dann ist da ein anderer und du merkst erstmal, was du für Werte hast und warum du sie so hart verteidigst oder warum es dich aufregt, dass der andere anders ist, obwohl er so sein darf. Weil du gelernt hast, mein Normal ist richtig und gut. Und das zu hinterfragen, ist halt auch etwas, wo wir reinwachsen dürfen. Wie gehe ich mit Beziehungen um? Ne? Kläre ich Beziehungen, die scheitern? Kläre ich das? Oder packe ich das weg? Ach, ich habe mich abgelenkt, ich habe eine neue Aufgabe, ich habe ein neues Projekt, ich habe eine neue Person, ich habe neue Freunde. Kläre ich das, was in meinem Herzen passiert ist? Gebe ich das wirklich Jesus? Lasse ich die Person frei? Auch mein Seelsorgethema. Ich habe viele Frauen da, die ganz zerbrochene Beziehungen erlebt haben. Und mit denen zu besprechen, hast du schon mal mit Gott darüber gesprochen, dass diese Person dich wirklich hart verletzt hat, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung war und nicht nur anerkennen, ich muss jetzt Gott diese Beziehung geben, sondern bist du wirklich reingegangen in das, was weh tut? Hast du wirklich das Jesus gegeben? Hast du anerkannt, dass dir Schmerz widerfahren ist, bevor du den nächsten Schritt gehst? Genau, Geld. Ich weiß auch nicht, Geld ist für mich immer so ein schwieriges Thema. Ich denke immer, ich habe damals immer gedacht, auch als Christin sozusagen, ich muss all mein Geld immer wieder hergeben, damit es anderen Menschen gut geht. Dann hatte ich aber parallel Geldsorgen. Ich hatte immer das Gefühl, Gott versorgt mich nicht. dann bin ich von der anderen Seite vom Pferd gefallen, alles versucht für mich selber hinzukriegen, mein Geld zu sparen und. Ich habe da immer noch keine richtige Antwort drauf. Aber egal wie du es machst, wenn du Jesus nicht reinnimmst, klappt nicht so gut. Noch ein Beispiel. Ich hatte vor 5 oder 6 Jahren einen Autounfall. Da hatte ich gerade einen frischen Neuwagen, also nicht neu, aber gebraucht neu, recht teuer für meine Verhältnisse, gekauft und nach ein paar Monaten Schrott gefahren. Ich hatte an Heiligabend letzten Jahres auch einen Unfall. Ja, und mein Auto, was ich davor jahrelang teuer erkauft, erarbeitet und ganz doll geliebt habe, ist jetzt auch Schrott. Aber es hat mir irgendwie nichts gemacht. Und ich habe wirklich da gesessen und gedacht, wow, ich habe mir monatelang irgendwie voll die Geldsorgen gemacht wegen allen tausend Dingen. Und Gott hat uns so bewahrt und in mir ist nichts. Ich habe wirklich gesucht nach Emotionen von Wut oder Frust, aber da war nichts, weil es war wirklich in Ordnung. Ich habe erlebt, dass Gott mich versorgt und das war heilsam. Ja, Trauer, Verlust, Ärger. Nur weil wir Christen und eine neue Schöpfung sind und wir daran glauben, dass Wunder geschehen und Gott heilen kann, heißt es nicht, dass er es immer tut. Das heißt nicht, dass Menschen nicht Kinder verlieren, dass Menschen nicht, also dass ihre Ehen nicht scheitern oder dass Menschen sterben, dass Menschen krank werden. Das passiert trotzdem. Und auch da, ich habe ganz oft gelernt, wenn schlimme Sachen, Krisen passiert sind, in meinem Glaubensleben damals, also gar nicht hier, früher, da habe ich halt nicht genug gebetet, habe ich halt nicht genug gefastet, habe ich halt nicht alles Gott gegeben, warum das so passiert ist. Auch das ist etwas, wovon ich mich jetzt distanzieren möchte. Weil Gott mitten im Leid da ist. Und weil das Leben, also wir haben kein Recht auf das perfekte Leben und das super, also hier und jetzt. Ne? Und das ist so wichtig, dass wir auch Menschen nicht mit Floskeln und Bibelfersen ihr Leid aberkennen oder sie treten wollen, dass sie doch endlich bitte wieder glücklich sein sollen nach ihrer Krise. Ja, ich muss auch vielen Leuten immer wieder sagen, okay, du bist noch traurig, dann bist du noch traurig. Du musst dich nicht irgendwo hinquetschen, um irgendwem zu gefallen und dadurch zu zeigen, dass du halt gläubig bist oder genug glaubst. Also ich glaube, viele Menschen quälen sich auch in einen Gottesdienst, weil sie denken, sie müssen sich halt mal zeigen. Oder wir machen Termine oder Projekte, weil wir denken, wir müssen das halt machen, weil man das wäre halt gut und für die Allgemeinheit und Aber hat Gott wirklich gesagt, dass du Dinge tun sollst? Oder wäre eigentlich dran, zu heilen, zur Ruhe zu kommen, andere machen zu lassen? Ja, auch Erfolg. Wow, Christen und Erfolg. Ist auch so ein ganz eigenes Kapitel für sich. Stolz ist, glaube ich, etwas, womit wir sehr viel zu tun haben können in der christlichen Blase. Wir haben hier unsere Bühnen, wir haben unsere krassen, also wir nicht, aber andere vielleicht, haben krasse Kameras, wir haben Christfluencer, wir haben Menschen, die öffentlich auftreten, wir haben Leute, die, keine Ahnung, Film, Videoaufnahmen machen und es ist sehr schwer, in so einem Setting wirklich auf dem Boden zu bleiben, glaube ich. Wenn alle anderen sich ständig vergleichen, wenn sie Geld verdienen, wenn sie teure Kleidung tragen, wenn sie ein tolles Auto haben, auch davor sind wir nicht bewahrt, nur weil wir Christen sind. Auch da, auch Besitz oder Leistung oder irgendwie die und die Auszeichnung, ich war da und da im Interview, hast du schon gesehen, auch das kann uns kriegen. So. Aber es kann auch genauso gut sein, dass wir da frei hingehen können mit Jesus und wirklich ihn darstellen und nicht uns. Ist auch für mich so, wenn ich predige, ich denke jedes Mal, warum mache ich das jetzt? Mache ich das, weil ich denke, ich habe jetzt eine Botschaft, hat Gott eine Botschaft? Brauche ich das jetzt, weil ich denke, oh, ich habe lange nichts gemacht, ich muss irgendwie zeigen, dass ich noch was kann? Das sind auch Gedanken, die ich habe. Und ja, auch darüber rede ich mit Jesus. Was ist mit Sehnsüchten? Was ist, wenn ich Christ werde und meine Sehnsucht vorher schon war, dass ich vielleicht Kinder kriege und heirate? Und das auch als Christ irgendwie nicht passiert. Ich habe so viele Single-Freundinnen, die in ihren 30ern oder älter sind, die frustriert sind. Oder wenn eine Ehe eben scheitert. Also alle Lebensformate treffen uns auch. Es trifft uns alle. Und der Unterschied ist eben, was wir daraus machen, ob wir es anschauen, ob wir einen neuen Zugang lernen, wie wir mit unserer Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft umgehen. Tun wir so, als ob es egal wäre, wie wir erzogen sind, ob wir gewalttätige Eltern hatten, ob wir Eltern hatten, die uns gar nicht beachtet haben, ob wir uns über unsere Geschwister kümmern mussten. Also tun wir so, als ob das egal ist, ab dem Zeitpunkt unserer Bekehrung. Oder erkennen wir an, dass es was mit uns macht, weil wir zum Beispiel dann Aufgaben übernehmen gerne und in die Bresche springen, wenn jemand, also wenn da eine Lücke ist und man denkt, ich muss das System aufrechterhalten. Aber will Jesus das wirklich? Manchmal ja, manchmal nein. Ist so die Frage. Genau. Umgang mit Politik, Kultur, Rollen, eigene Identität, Realität. Alles. Alles, was wir erleben, braucht einen Realitätsabgleich. Also wir können Werte haben, wir können wissen, wie wir uns als Christen verhalten haben, wir können ein Bild davon haben, was Gott von uns erwartet, aber leben wir in enger Verwobenheit mit ihm? Sind wir ihm nah, dass er uns nah sein kann, damit unser Schmerz gezeigt werden kann, dass wir Dinge erkennen, wo unsere blinden Flecke sind, dass wir wachsen, dass wir in Wahrhaftigkeit wachsen oder nicht? Hier ist ein Zitat auch aus diesem Buch. Einer gesunden, für unsere Emotionen heilsame Spiritualität geht es um Realität, nicht um Verdrängung oder Illusion. Es geht darum, der Tatsache gerecht zu werden, dass Gott uns in eine bestimmte Familie, an einen bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Weltgeschichte gestellt hat, und zwar mit Absicht. Ja. Und in dem Buch geht es auch viel darum, dass man manchmal eben einen Schritt zurückgehen muss. Man muss sich anschauen, wie man aufgewachsen ist, wie man geprägt ist, welche Erfahrungen einen auch geprägt hat. Warum sind wir so, wie wir sind mit Jesus, damit wir dann wieder vorwärts gehen können. Wenn ich verstehe, ich habe ein Thema damit, dass ich Menschen gerne gefallen möchte, habe ich, dann kann ich mit Gott daran kommen, immer wieder zu lernen, zu überprüfen, warum mache ich die Dinge? Mache ich sie, weil ich jetzt denke, ich muss jetzt was aufbauen, ich muss mich irgendwie darstellen? Oder auch wenn ich dann merke, ich habe Angst, dass ich Gunst verliere oder Beziehungen verliere oder Beliebtheit verliere. Mich dem Ganzen zu stellen mit Gott gemeinsam, das ist voll wertvoll. Und das deckt auch auf, wo wir uns auf unsere Gaben verlassen oder auf Menschen oder auf Dinge, die halt immer so liefen, wie sie liefen. Ja, also dass wir hier Gottesdienst feiern, obwohl wir keinen Pastor haben, zeigt auch, finde ich, von einer gewissen Kraft und Stärke, dass wir uns aufraffen und eine Lösung finden. Dass ihr alle da seid, dass ihr alle Jesus nachjagt und nicht sagt, oh Gott, unser Pastor ist weg, wir können nicht glauben. Also, weil das gibt es ja auch, dass Menschen so sehr Menschen idealisieren, aber gar nicht einen eigenen Glauben aufbauen. Und ihr seid hier und ihr habt einen eigenen Glauben und ihr füttert den. Und ich bitte euch auch heute, diese Predigt für euch zu prüfen. Was davon nehmt ihr an und was nicht? Ja? Aber also, das ist so wichtig. Auch hier hatte ich schon erzählt, als es um Emotionen ging bei meiner anderen Predigt. Ein Reiz setzt eine Emotion frei und dann gibt es diesen Raum, wo wir was wahrnehmen können. Und dann gibt es eine Reaktion. Und im besten Falle nutzen wir diesen Raum, vielleicht auch später, wenn wir merken, in dem Moment können wir gerade noch gar nicht, um zu gucken, was ist denn da eigentlich in diesem Raum? Und welche Reaktion soll es wirklich sein? Will ich jemanden, der mir vielleicht einen netten Hinweis gibt, der mich korrigieren will, der es vielleicht nicht gut gesagt hat? Ja? Will ich den von mir stoßen und zurückbeleidigen, in Anführungszeichen? Oder trete ich einen Schritt zurück und denke, okay, ich kann das gerade noch nicht so gut fassen, ich kann da gerade noch nicht so gut drauf reagieren, ich werde das überlegen, reden nochmal. Oder, ne, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man reagiert. Aber das Wahrnehmen können wir, also das brauchen wir halt. Und hier nochmal zur Wahrhaftigkeit. Ich habe tatsächlich KI gefragt. Schrecklich, ne, so unchristlich. Aber ich glaube, die hat ein paar Bibelstellen mit rangezogen. Ich habe auch, was sagt die Bibel zu Wahrhaftigkeit? Und dann kam, wie wahrhaftig ist die Bibel? Naja, aber das fand ich ganz gut. Ich habe KI gefragt nach dem Wort Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit ist die innere Haltung und Eigenschaft, ehrlich zu sein, die Wahrheit zu suchen und das Gesagte oder Getane mit den eigenen Überzeugungen in Einklang zu bringen. Also Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst und anderen zu zeigen, ohne zu täuschen oder sich zu verstellen. Es geht über bloßes Nichtlügen hinaus und behaltet Integrität, Transparenz sowie die Bereitschaft, auch unbequeme Wahrheiten anzuerkennen und zu kommunizieren, was Vertrauen schafft. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Ja. Lass es mal wirken. Geht's auch leichter? Ja, das ist das Ding, es geht leider nicht leichter. Es ist auch ein Weg, der mit Schmerzen verbunden ist. Kann ich nur ehrlich so sagen. Aber auch der andere Weg ist mit Schmerzen verbunden. Wenn wir uns nicht um unsere Seele kümmern, um unsere emotionale Gesundheit, zahlen wir einen viel höheren Preis, glaube ich. Weil wenn wir uns dem Schmerz stellen, wenn wir uns unseren Baustellen mit Jesus hingeben sozusagen, wenn wir echt sind, wenn wir nicht einfach nur die Wahrheit sagen, sondern wahrhaftig sind, also unser Verhalten in Einklang ist mit unseren Werten und so weiter, dann sieht unser Leben ganz anders aus. Dann kann ich sagen, hey Leute, ganz ehrlich, heute geht es mir nicht gut, hat nichts mit euch zu tun. Dann kann ich das freier sagen. Und ich, sicherlich erlebt ihr auch das in euren Beziehungen und Freundschaften, die enger sind. Ne? Ich will gar nicht sagen, dass wir alle irgendwie ganz unreif sind. Aber es gibt bei jedem von uns Punkte, wo wir reifen dürfen. Und hier die Bibelstelle dazu. Epheser 4, 11 bis 15. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen. Reifen ist da ein großes Wort. Und in die ganze Fülle hineinwachsen. Die Christus, Christus. Nicht eine Kultur, nicht eine Idee, nicht ein Wert, Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller Möglichkeiten oder aller möglichen Lehren umtreiben lassen und dabei hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Ja. Und ja, auch das darf sein. Genau, da ist jemand nicht so gut drauf gerade und weint und braucht erstmal Nähe und Zuneigung. Und das kann auch sein, dass du heute hier sitzt und denkst, was redet die da? Ich bin gerade ganz woanders. Ist okay, nimm das, geh damit weiter. Aber was ich wirklich nochmal sagen möchte, wir sind gerufen zu wachsen. Also es gibt schon neue Kleidung, die wir anziehen können, und die dürfen wir ausfüllen, ja? Vielleicht sind sie noch ein bisschen zu groß oder so und wir dürfen da nochmal reinwachsen oder wir müssen den Ärmel nochmal richtig hochziehen, die Jacke nochmal richtig zumachen. Aber es ist ein aktives Hineinwachsen. Also er gibt uns die Möglichkeit, Gott ist der, der uns auch einfach übernatürlich verändert. Es braucht aber auch unser Zutun. Also da ist es irgendwie ein bisschen effektiver, wenn wir aktiv, achtsam dabei sind. Was macht Gott gerade? Was will Gott mir gerade durch meine Emotionen, durch meine Umstände zeigen? Wo stehe ich gerade wirklich? Kann ich gerade wirklich ehrlich Lobpreis machen, vor Gott kommen und dankbar sein oder gerade nicht, weil ich denke, so viel ist gerade im Argen, ich kann das gerade nicht. Auch das darf sein und auch das führt zu Begegnung mit Gott, wenn du es zulässt. Also lass uns reinwachsen und wer noch ein bisschen Mut braucht, ja, das lassen wir mal hier. Ich habe auch die Passion Translation gelesen und das ist ein Vers, der mich sehr ermutigt hat. Ganz am Ende. Ich werde euch das mal kurz vorlesen auf Englisch, dann auf Deutsch. Love is large and incredibly patient. Love is gentle and consistently kind to all. It refuses to be jealous when blessing comes to someone else. Love does not brag about one's achievements nor inflate its own importance. Love does not traffic in shame and disrespect nor selfishly seek its own honor. Love is not easily irritated or quick to take offense. Love joyfully celebrates honesty and finds no delight in what is wrong. Love is a safe place of shelter, for it never stops believing the best for others. Love never takes failure as defeat, for it never gives up. Hier ist nochmal auf Deutsch. Liebe ist groß und unglaublich geduldig. Liebe ist sanft und stets freundlich zu allen. Sie weigert sich, eifersüchtig zu sein, wenn jemand anderes gesegnet wird. Liebe prahlt nicht mit ihren Errungenschaften und bildet ihre eigene Bedeutung nicht auf. Liebe handelt nicht mit Scham und Respektlosigkeit und sucht nicht egoistisch nach ihrer eigenen Ehre. Liebe ist nicht leicht zu irritieren und nimmt nicht schnell Anstoß. Liebe feiert freudig Ehrlichkeit und findet keine Freude daran oder an dem, was falsch ist. Liebe ist ein sicherer Ort der Zuflucht, denn sie hört nie auf, das Beste für andere zu glauben. Liebe betrachtet Misserfolg niemals als Niederlage, denn sie gibt niemals auf. Ich habe das ja zuerst auf Englisch gelesen und dieses Wort Love is a safe place of shelter hat mich irgendwie total bewegt, weil ich so dachte, ach krass, weil Shelter, ich gucke so viel, also durch meinen Partner habe ich so viele, wie nennt man das denn, Outdoor-Sachen kennengelernt und auch so nach dem Motto, er baut jetzt ein Shelter und ich, was ist denn das? Ja, ein kleines Zelt, ein Zufluchtsort so in der Art, ne? Und dann habe ich dieses Bild gehabt von, ja, wenn es draußen schüttet und stürmt, weil dann brauchst du ja einen Zufluchtsort, dann kannst du dich da drunter stellen und bist sicher. Und natürlich sind die Umstände nicht super grandios und das Wetter ist nicht bombastisch, aber du bist dort sicher. Und ich finde auch dieser Gedanke, du kannst vor Gott kommen mit allem, was du hast, egal wie schlimm, wie dreckig, wie schwer das ist, wie unzufrieden du bist damit, dass du eigentlich hättest weiter sein sollen, aber nur noch da bist, wo du bist, immer wieder scheiterst, was auch immer. Dieser Zufluchtsort, das ist der Ort, wo Gott nicht aufhört, an dich zu glauben. Wo er Glauben dafür hat, dass du da durchkommst, durch ihn, durch sein Kreuz, durch die Auferstehung. Er ist ja der, der alles vollbracht hat und durch ihn sind wir Überwinder. Und dass es diesen Raum gibt, wo du sozusagen mit all dem, was du an Belastung trägst, hin darfst und wissen darfst, da ist jemand für dich. Das ist total kostbar. Und Misserfolg ist keine Niederlage. Darüber muss man erstmal nochmal nachdenken. Gescheiterte Beziehungen, gescheiterte Jobs, gescheiterte Projekte, gescheiterte Kirchen, das ist in ihm keine Niederlage. Ja. So viel dazu. Ich würde hier mal beenden. Und wir besprechen uns mal ganz kurz.
Physisch wachse ich sehr schnell in meine Klamotten rein. Geistlich braucht es noch ein bisschen. Dankeschön. Ja, das war spannend. Du sprichst da wirklich aus meinem Herzen. Und das Wichtigste, glaube ich, an der ganzen Sache ist, egal wo wir sind auf diesem Weg, du bist safe in Jesus und in Gott. Das ist das Wichtigste, das zu wissen, dass wir safe sind in ihm. Egal wo wir stehen in der Entwicklung, ob wir Dinge gerade gut hinkriegen oder nicht, wir sind safe in ihm. Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht und eine gute Botschaft. Genau. Danke.